In der heutigen Folge der Digitime sprechen wir mit Michael Tjax, gesellschaftsführender Geschäftsführer von Traber Beteiligungsgesellschaft. Wir sprechen über Michael, über Traber und wir sprechen über die Wiesmoorer Kartoffel. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge.
Digitime.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitime und wie immer mit David Wagner.
Und wie immer mit Keno Voss.
David, heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Michael ist bei uns. Michael, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du hast ja gesagt, du hast nicht eine Folge von uns gehört. Das finde ich großartig. Das heißt, du bist komplett unvorbereitet. Wir können heute machen mit dir, was wir wollen. Und es kann eigentlich nichts passieren, weil nichts passieren kann.
Das muss ich leider selber gestehen, ja.
Michael, wir kennen dich schon relativ lange mittlerweile. Wir arbeiten jetzt, glaube ich, seit fast 3 Jahren gemeinsam zusammen. Wir haben schon irgendwie einige Sachen auch gemeinsam gemacht. Was wir aber vieles noch gar nicht über dich wissen, sind so eher persönliche Dinge. Und deswegen dachten wir, wir locken dich mal so ein bisschen aus der Reserve und haben... Ich habe mir gerade ganz spontan eine Frage überlegt und die würde ich dir gerne stellen und ich bin gespannt, was von dir kommt. Was würdest du tun, wenn du nicht gerade gesellschaftsführender Geschäftsführer von Traber wärst? Wenn Geld keine Rolle spielen würde, könntest du machen, was du willst an Beruf, an Tätigkeit. Was wäre deine Passion?
Ja, erstmal ganz spannend. Ihr macht ohne Skript, aber es gibt eine Agenda und habt trotzdem Fragen vorbereitet. Das passt sehr gut zum Thema. zu meiner Person, was würde ich Alternatives machen? Die Frage ist, finde ich, sehr, sehr schwer zu beantworten und ich glaube auch, ich bin mit Traber groß geworden. Ich bin in Traber groß geworden, mehr oder weniger. Das ist unser Familienbetrieb. Ich könnte mir tatsächlich relativ wenig anderes vorstellen. Deswegen habe ich diese Gedanken so in dem Kopf noch nicht gehabt. Ja. Ich hatte nach meiner Ausbildung oder nach meinem Abitur erst den Lebensweg des Steuerberaters irgendwo eingeschlagen. Habe dann doch das Handwerk lieben und leben gelernt. War ein bisschen mit auf Baustelle unterwegs, habe das da dann dementsprechend alles mal mitgemacht und bin dann so in diesen Handwerksjob oder in dieses Familienunternehmen reingewachsen und kann mir tatsächlich auch relativ wenig anderes vorstellen für mich und für mein Leben.
Ist doch die perfekte Antwort, würde ich sagen. Besser kann man es doch gar nicht haben, wenn deine Passion Traber ist und du machst genau das, was du machen möchtest. Optimal. Steuerberater hätte ich mich dir auch vorstellen können, muss ich sagen. Also du sitzt in deiner Kanzlei, in deinem Büro, hast du irgendwo dein Schachbrett auf dem Tisch und erzählst ein bisschen was über Steuern. Hätte ich mir auch super vorstellen können, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist auch ein spannender Beruf, aber ich glaube, so auf Dauer wäre es mir dann doch zu langweilig gewesen. Du hast ja nur Zahlen, du hast wenig Menschen, du hast wenig, sagen wir auch mal, nach draußen kommen, ein bisschen auch, sag ich mal, wie gesagt, Baustellen sowas erleben und sehen. Und das wäre dann, glaube ich, auf Dauer nicht mein Lebenswunsch gewesen. Und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden, wie es gelaufen ist und ich habe meine Passion gefunden.
Ja. Wie oft bist du draußen? Also wie oft hast du tatsächlich dann auch die Möglichkeit rauszugehen? Oder ist das so prozentual gesehen, wie oft im Büro, wie oft bist du draußen und selber aktiv in Anführungszeichen?
Ja, der Tag ist ja immer sehr, sehr vielfältig gestaltet. Das kann man so pauschal nicht sagen. Also immer solche Termine wie jetzt heute gehören ja auch irgendwo dazu. Ich glaube, dass du es als Steuerberater nicht unbedingt hast, solche Termine. Da gehört ja ganz viel dazu. Das ist jetzt ja nicht nur, sagen wir, dass man sich Baustellen mal anguckt oder mal Handwerk erlebt, sondern es geht ja auch darum, dass man Kunden vernünftig beraten kann. Man hat Ausstellungstermine, man hat hier wieder was, man hat da wieder was. Und das macht den Arbeitsalltag ja sehr, sehr vielfältig und dementsprechend spannend und auch nicht langweilig. Ich glaube, das wäre als Steuerberater anders geworden.
Schon, ja. Aber du bist noch aktiv auf Baustellen unterwegs?
Immer wieder, ja.
Ja, cool. Also nicht nur, wenn es Probleme gibt, sondern einfach auch, du fährst mal rum, guckst dir die mal an, schaust, wie es so läuft, was das Team sagt und so weiter.
Genau, und in der Regel sind das ja auch eigene Bauformen, die man dann selber mitbegleitet, wo man dann den Bauherrn wieder kennt oder dementsprechend dann Bezug zu hat, die ja die Fenster sowieso bei uns gekauft haben. Und dass man das dann ein bisschen mitbegleitet.
Ja. Was machst du, wenn du nicht arbeitest? Also hast du irgendeine Leidenschaft im persönlichen Bereich, wo du sagst Hobby oder irgendwie irgendwas, was du ausübst? Was machst du, wenn du nicht gerade bei Traber im Büro sitzt oder auf einer Baustelle unterwegs bist? Abgesehen von Steuerberater, Gedanken haben.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also, letztendlich, ich glaube, dass in meiner Position oder ich sag mal in meinem Leben, ich trenne Privates und Geschäftliches, trenne ich nicht. Okay. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr schwer ist, das zu trennen. Also letztendlich ist meine Arbeit auch mein Leben. Klar, ich liebe meine Familie über alles, da verbringt man sehr, sehr gerne Zeit mit. Freut man sich drauf, wenn man abends nach Hause kommt und Frau sitzt und kleiner Stöpsel sitzt auch und wartet auf einen.
Ja, klar.
Das ist das, was das Leben irgendwo erfüllt und auch spaßig macht. Aber die Arbeit ist schon ein relativ großer Bestandteil meines Lebens. Das ist einfach so. Und viele andere Hobbys, wie gesagt, außer Familie noch nebenbei. Das
füllt die Zeit dann so ein bisschen
genau,
auch.
Genau,
ne?
dann ist der Tag halt auch voll abends. Ja. Und dann ist man froh, wenn noch 2-3 Stunden, wie gesagt, mit der Familie was macht. Aber dann ist der Tag halt auch schon wieder gelaufen. Und dann geht auch relativ schnell wieder der nächste Morgen wieder los.
An den Wochenenden arbeitest du? Oder sagst du komplett Wochenende ist heilig, da mache ich gar nichts?
Das ist immer situationsabhängig. Also wir hatten jetzt ja bisher Freitag unsere Veranstaltung.
Ja.
da war ich Samstag wieder den ganzen Tag in der Firma, weil wir aufräumen mussten und alles wieder so zu Gange bekommen müssen. Ja. Wir haben auch Schautage und so an den Wochenenden, da bin ich natürlich auch mit dabei, aber ansonsten ist tatsächlich das Wochenende überwiegend ruhig.
Mhm. Dann bist du gedanklich wahrscheinlich trotzdem noch oft weiter bei der Arbeit, nehme ich mal an, wenn du nach Hause kommst oder am Wochenende oder ähnliches.
Ja, man hat natürlich irrsinnig viele Veranstaltungen, die man besucht, ne? Die dann in einer gewissen Art und Weise häufig auch Netzwerkveranstaltungen sind, dass man halt die Verbindung oder die Kontakte behält. Mhm. Das hat man relativ viel, gerade an den Wochenenden. Mhm.
Jetzt haben wir schon immer wieder über zwei Sachen gesprochen. Also zum einen über Traber. Wir haben aber noch gar nicht über Traber als solches gesprochen und über dein Event. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns mal Traber erstmal vor. Viele kennen Traber, viele wissen, was Traber machen, aber unser Podcast und unser Videocast wird ja deutschlandweit auch gehört und gesehen. Vielleicht magst du noch mal kurz berichten, was macht Traber und seit wann macht ihr das Ganze?
Ja, Traber ist ein Unternehmen. Wir sitzen in Wiesmoor und in Westerstede. Wir sind aus dem Trauco-Konzern damals raus entstanden. Damals haben mein Vater und Fred Lübben das Unternehmen übernommen und haben es dann nach Wiesmoor rausgeholt. Vorher waren wir in Große Feen. Seit 2001 sind wir in Wiesmoor und sind dann immer stetig gewachsen. Wir sind im Fensterbau tätig, machen alles, was Fenster, Türen, Wintergärten, Fassaden, Überdachung, Sonnenschutz und Insektenschutz geht und haben eine eigene Serviceabteilung. Und sind dann nach und nach, wie gesagt, immer gewachsen. In 2021 nach Westerstede mitgezogen, haben da ein zweites Werk aufgebaut und haben seitdem die Metallbau- und Kunststoffsparte auseinandergezogen und produzieren dementsprechend an beiden Standorten unterschiedliche Produkte, verkaufen aber von beiden Standorten alles und von dort geht auch alles in die Montage.
Okay, ja, das stimmt. Der Metallbaubereich war ja unser erster Kontaktpunkt, glaube ich, vor irgendwie gefühlten 3 Jahren, als wir das erste Imagevideo gemeinsam produziert haben. Mittlerweile machen wir doch noch ein paar mehr andere Dinge gemeinsam zusammen. War auf jeden Fall sehr spannend, da mal reinzuschauen, weil man sieht immer große Hallen, man sieht immer irgendwie viel, was passiert, aber man kriegt so richtig gar nicht mit, was da eigentlich in den Hallen passiert. War für uns und für das Team eigentlich auch total spannend, da mal einen Einblick kriegen zu können.
Ja, wir sind ja sehr, sehr regional. Wir waren vorher mal Wiesmoor und 50 Kilometer und als wir dann Westerstede gebaut haben, sind wir ja 17 Kilometer Richtung Oldenburg gegangen oder 18 Kilometer Richtung Oldenburg gegangen und dementsprechend unser Vertriebsradius auch größer geworden und wir sind mehr in diesen Ammerländer Raum reingekommen oder Oldenburger Raum. Und damals seid ihr ja dann auch ins Spiel gekommen, habt dann ja mal den Metallbau gefilmt und dass wir ein bisschen Werbematerialien bekommen und mal hochwertige Videos und Imagefilme dementsprechend gestalten.
Ja.
Dass wir das auch bekannt machen in diesem Gebiet, wo wir noch nicht bekannt waren oder nicht so bekannt sind, wie wir es in Ostfriesland sind.
Klar. Das hast du ja erzählt, du hast ja deine Ausbildung, glaube ich, in der Kanzlei gemacht, ne? Steuerfachangestellter, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe bei LinkedIn gesehen, du warst dann, glaube ich, 2 Jahre bei Traber selber auch im Steuerbereich unterwegs und bist dann in die Geschäftsführung aufgestiegen, sage ich mal, und hast den Betrieb mit übernommen. Finde ich mega spannend, weil du ja quasi dann irgendwie von der Pike auf irgendwie alles mitbekommen hast. Du warst sicherlich mal, nehme ich mal an, in jedem Bereich irgendwie mal unterwegs. Aber wie war das für dich dann tatsächlich aus dieser ersten Position dann in die Geschäftsführung aufzusteigen? Wie war das für dich? War das irgendwie ein Ding, wo du sagst, ich bin jetzt absolut bereit oder was? Hast du immer mal da gesessen und gesagt, was mache ich hier eigentlich?
Ja, das ist jetzt, was bei LinkedIn steht und was dann tatsächlich immer ist. Also dazwischen gab es noch ein paar andere Zwischenschritte.
Ja, glaube ich.
Also ich habe meine Ausbildung als Steuerfachangestellte ganz normal fertig gemacht und dann erst in Oldenburg an der Universität angefangen mit Betriebswirtschaftslehre mit juristischen Schwerpunkt. Habe dann parallel aber immer bei Traber gearbeitet, damals in der Buchhaltung. Und dann sind wir angefangen und haben in Wiesmoor damals ein privates Objekt gebaut. Und das war ein relativ großes Objekt und da bin ich dann so ein bisschen in diese Baustellenthematik reingerutscht. Und dann irgendwann ist nach und nach die Tätigkeit in der Buchhaltung weniger geworden und die Tätigkeit auf der Baustelle immer mehr. Papa hat die Baustelle von morgens bis abends selber gemacht, war, wie gesagt, auch von morgens bis abends auf der Baustelle und da habe ich das dann, wie gesagt, das erste Mal so richtig lieben gelernt, auch das Handwerk. Und dann war ich 1,5 Jahre mehr oder weniger nur auf Baustelle und danach bin ich dann wieder zurück zu Traber gekommen. Dann, ja, mir wurde immer gesagt, du musst alles können und alles wissen, was wir verkaufen und was wir machen. Und das lernst du am besten, wenn du morgens auf Baustelle gehst und dementsprechend das siehst, wie ein Fenster montiert wird, aber auch wie gemauert wird, was den Mauerwerksaufbau, untere Mauerwerksabdichtung und all sowas angeht. Und das lernt man am besten, wenn man es immer selber gemacht hat. So bin ich dann mehr oder weniger reingerutscht oder reingeraten und habe dann von meinem Vater eine sehr gute Ausbildung genossen. Nochmal, sag ich mal so, neben der ersten kaufmännischen Ausbildung und bin danach dann, wie gesagt, in die Geschäftsführung reinkommen.
Spannend. Also ein cooler Weg auf jeden Fall. Ich denke, so verdient man sich auch den Respekt der Mitarbeitenden, wenn ich mich, also zumindest mein Empfinden, also wenn ich mir vorstelle, jemand kommt, sag ich mal, du wärst jetzt ewig lang in der Kanzlei gewesen und von heute auf morgen bist du auf einmal in der Geschäftsführung, fragt sich ja jeder sicherlich, ja, was macht der hier? Der hat keine Ahnung von dem, was wir wirklich operativ draußen tun, wenn du alle Stationen durchgearbeitet hast. Verdient man sich sicher auch den Respekt, zumindest mal mit ein bisschen Vorschuss von den Mitarbeitenden, oder?
Das hoffe ich, ja.
Ja, absolut. Ja, spannend.
Das war so der Lebensweg letzten Endes dahin. Und ja, da hat man es halt, wie gesagt, lieben gelernt. Und ich habe die Entscheidung nie bereut, dass ich es gemacht habe. Ich gehe jeden Morgen gerne zur Arbeit, macht Spaß. Und hoffentlich machen wir das noch ein paar Jahre weiter.
Absolut, ja. Aber gab es mal einen Punkt, wo du echt gesagt hast, du bist nach Hause gekommen, hast dich hingesetzt und gesagt, boah, ich brauche erstmal einen Drink. Also das war ein Tag heute, so einen Tag brauche ich nicht nochmal.
Ja, also...
War nicht.
Klar, war nicht. Nein, also so schlimm ist es da doch nicht. Letzten Endes ist es ja immer so ein bisschen, von Unternehmensnachfolger hat ja auch steuerrechtliche Punkte, die relativ ausführlich sind oder relativ kompliziert sind. Und für uns war es damals, oder für mich war es damals sehr, sehr schlimm, als der erste Corona-Lockdown reingekommen ist. Ich will mich noch genau daran erinnern, meine Frau arbeitet ja auch bei uns, ist in der Personalabteilung und da gab es einen Anruf vom Gesundheitsamt, dass eine Mitarbeiter ja sofort nach Hause geschickt werden muss und dass dann dementsprechend die umliegenden Mitarbeiter ja in Quarantäne. Das war ja eine sehr, sehr spannende Zeit mit alle 14 Tage nach Hause und gucken, ob sie krank werden oder nicht. Und ich bin in einer Optionsverschonung drin, das heißt, ich muss die Lohnsummenregelung aufrechterhalten und auf einmal keiner wusste, was so wirklich in Deutschland passiert und auf einmal war ein Lockdown und keiner durfte mehr raus.
Ja.
Da können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass das Handwerk davon befreit worden ist oder überwiegend befreit worden ist. Weil sonst hätte das auch schnell für mich im Privaten sehr, sehr schlimme Konsequenzen haben können.
Ja. Ja.
Und das war damals schon, da ging man abends schlaflos dann ins Bett, das ist schon so. Weil du nicht weißt, was passiert eigentlich da. Und da war ich, bin im Januar Gesellschafter geworden und im April ist dementsprechend damals das Land dicht gemacht worden.
Ja.
Und da war schon der erste, hoffentlich ist das alles richtig, was wir da gemacht haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie war das für deinen Vater quasi an dich zu übergeben? Also ist er immer noch tätig? Also ist er immer noch dabei? Oder ist er eher so der Feel-Good-Manager, der noch im Haus unterwegs ist? Oder ist er komplett raus und sagt, hey, Michael macht das schon, ich brauche mich da nicht mehr drum kümmern?
Wir haben einen sehr, sehr guten Übergang geschafft. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel vom Erfolg. Papa sagte immer, ich brauche 3 Jahre Vorbereitungszeit, 3 Jahre Nachbereitungszeit und dann ist das quasi übergeben. Papa ist nicht mehr operativ tätig, der ist raus. Ich habe meine anderen Geschäftsführer und die sind auch alle Mitgesellschafter bei uns. Wir haben ein sehr, sehr tolles Team. Wir sind, sag mal, zu 5 jetzt operativ führend im Unternehmen. Und Papa ist nach dem Bau in Westerstede offiziell rausgegangen, hat auch seine Verabschiedungsfeier auch damals wegen Corona nicht im Januar feiern dürfen, ist dann in April geschoben worden, weil wieder Lockdown war. Und hat Papa offiziell seinen Aufstand gefeiert mit seiner Frau zusammen, die war auch über 30 Jahre bei uns und die haben natürlich das Unternehmen sehr, sehr stark geprägt. Und wir haben aber immer gesagt, wenn wir nebeneinander arbeiten, das kann auch schnell zu Konflikten führen. Also haben wir da eine sehr, sehr straighte Linie immer geführt. Und er ist operativ nicht mehr tätig, ist als, sag mal, wenn ich ihn anrufe, natürlich mit Rat und Tat immer steht er zur Verfügung. Ja. Ich glaube, das ist auch wegen Vater, Sohn alleine schon.
Ja. Ja.
Und das hat alles irrsinnig gut geklappt. Also das war wirklich, auch mit dem anderen Team, das hat alles super, super gut funktioniert, dass wir das total harmonisch alles weitergeführt haben. Das war wirklich sehr, sehr positiv.
Ja, das muss ich sagen. Das wirkte auch auf dem Videodrehs, den wir gemacht haben, auch so, als wärt ihr wirklich ein eingeschweißtes Team gewesen schon immer. Und das heißt ja, letzten Endes hast du ja auch ein Umfeld, wo du dir immer Rat holen kannst. Ne?
Ja, und ich glaube halt auch, wir sind von der jetzigen Geschäftsführung, wir sind halt auch aus allen Alterskategorien. Sag mal, Alfred ist ja so der Älteste quasi bei uns in der Runde, dann Antje Engo, Christian so mittel und ich dann so nochmal ganz jung quasi mit drinne. Ich glaube, das ist auch zum einen die Erfahrung, aber auch zum anderen so der neue Ehrgeiz oder vielleicht auch die neuen Ideen.
Ja.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt mein Vater sowas unbedingt einen Podcast machen würde. Und das ist, glaube ich, das, wovon das Unternehmen dann jetzt letzten Endes profitiert und uns dann auch lebt.
Absolut.
Ne? Und ich glaube, das macht die Mischung aus, dass wir halt ein super dynamisches Team sind und dass wir halt auch aus allen Erfahrungsschichten irgendwo was dabei haben. Die Jungen, gerade meine Personen, machen dann vielleicht auch mal Sachen, wo die Alten sagen, das habe ich schon mal gemacht, das wird nichts, aber viel Spaß.
Ja,
Und das sind dann halt so die Erfahrungsschätze, wo man natürlich gerne darauf zurückgreift, dass man die auch gesagt bekommt und dass man dann natürlich dann die Fehler nicht nochmal macht, die vielleicht schon vor 20 Jahren gemacht haben. Weil letzten Endes wiederholt sich immer alles.
Ja, ja, ich finde auch, also die Mischung, das merkt man bei euch ganz stark. Ne? Also wie alt bist du? Ich weiß es tatsächlich gar nicht.
Noch 29.
29, guck, sind wir gleich alt. Schau,
oder
ungefähr gleich alt. Deswegen, also ich finde es total spannend. Also
14 Tage noch, dann ist vorbei.
Oh, das merken wir uns mal. diese Mischung aus diesem Dynamischen und irgendwie, wir wollen Dinge verändern, aber ins Positive und nicht einfach nur verändern, um es zu verändern, sondern halt wirklich so die Entwicklung mit aufzugreifen, plus eure Erfahrung. Ich glaube, die Mischung ist absolut spannend. Ja.
Das ist so. Und klar, das spielt natürlich mein Vater auch noch eine große Rolle. Wenn wir dann irgendwie Sachen haben oder sowas, dann gibt er gerne noch seine Meinung dazu. Und das ist halt wahnsinnig hilfreich, weil das ist das, was letzten Endes, die Erfahrung hat er schon mal gemacht in der Regel. Wie gesagt, es wiederholt sich fast alles in der Geschichte immer wieder. So eine schöne Sinuskurve, sagen wir dazu. Und da muss man die Fehler nicht doppelt machen, sagt er immer. Und
klar,
da ist halt auch viel bei. Und genauso ist das mit Alfred, der ist auch schon seit Ewigkeiten in der Fensterbaubranche, oder mit Antje, Ingo, Christian. Wie gesagt, das ist mit allen so, ne? Der eine hat die Erfahrung da schon mal gemacht, dann spricht man sich ab. Wir sind nicht tolles Miteinander und ich glaube, davon lebt das Unternehmen aktuell halt auch.
Ja. Wie groß ist Traber? Also wie viele Mitarbeitende habt ihr Stand ungefähr aktuell? Roundabout?
Wir haben ungefähr 280 Mitarbeiter.
Wie war das für dich zu wissen, dass du jetzt Teil der Verantwortung des großen Ganzen bist? Also hast du irgendwie mal das Gefühl gehabt, das erdrückt dich, oder warst du von vornherein so, dass du gesagt hast, hey, ich habe ja noch meine Mitgesellschafter, ich habe meine Mitgeschäftsführer, das verteilt sich alles ganz gut. Wie war das für dich?
Also als ich Geschäftsführer geworden bin, waren wir 185, dementsprechend war das dann auch eine bisschen andere Situation.
Mhm.
Und ich glaube, wenn du alleine vor der Verantwortung stehen würdest, wäre das eine andere Situation. Mhm. Aber wir haben halt, das verteilt sich immer auf ganz viele Schultern.
Mhm.
Und das gibt dann natürlich auch einen Rückhalt oder einen Rückgrat letzten Endes. Und da weißt du, dass du dich auf alle blind verlassen kannst und jeder macht so seinen Bereich. Ist ja schon so ein bisschen aufgegliedert bei uns, aber trotzdem sind halt alle in allen Bereichen voll involviert. Und das ist das, was das natürlich ja auch persönlich als Absicherung letzten Endes darstellt.
Mhm. Welcher Bereich ist dann deiner, um den du dich dann primär bei euch kümmerst?
Ich bin von unserer Muttergesellschaft, also die Traber Beteiligungs GmbH. Wir sind als Muttergesellschaft und haben 4 operative Töchter quasi.
Mhm.
Und wir kümmern uns um alles, was nicht mit dem operativen Verkauf zu tun
hat. Okay.
Sprich, wenn es um Fahrzeugbeschaffung, Marketing, EDV, Buchhaltung, also diese ganz häufig diese bürokratischen Sachen. All darum muss, sag ich mal, sich der operative Geschäftsführer bei uns nicht kümmern, sondern die kümmern sich dann tatsächlich ums Verkaufen und ums Montieren und um die Abwicklung.
Mhm.
Und wenn es danach abgeschlossen ist, wird es bei uns ein Servicefall und dann kümmert sich dementsprechend unsere Serviceabteilung wieder darum.
Mhm. Deswegen haben wir, glaube ich, Ingo damals auch kennengelernt, ne? Unter anderem in einem der Videoproduktionen, wenn ich mich nicht täusche, war Ingo, glaube ich, mit dabei, wo wir irgendwie Pläne auf dem Tisch hatten. Es wurde ein bisschen gezeigt, wie geplant wird und so weiter. Ich meine, da haben wir ihn kennengelernt, wenn ich mich nicht täusche.
Genau, Ingo ist ja bei uns für Metallbau zuständig.
Ja.
Der ist quasi in Westerstede ansässig, ist der einzige Geschäftsführer, der in Westerstede sitzt.
Mhm.
Und der macht quasi den ganzen Standort dort.
Ja.
Und er kümmert sich von der großen Fassade, wenn wir jetzt einmal die Kunden, die jetzt ein bisschen bekannter sind, mit Leffers Oldenburg oder Zivicolor Oldenburg, bis zu den ganzen Wintergärten, Überdachungen, Sommergärten oder auch natürlich klassische Aluminiumfenster.
Mhm.
Und darum kümmert sich irgendwo komplett. Und da liegt dann der Fokus drauf, dass er, wie gesagt, sich darum kümmern kann, dass er den Kunden ganz, ganz gut betreuen kann, dass er die ganze Abwicklung mit hat, dass die Montage vernünftig durchläuft und dass der Kunde letztendlich zufriedengestellt wird.
Mhm.
Das ist das höchste Ziel, was wir haben. Und wenn es dann, sag mal, um Blitzerfoto oder um Bulli, der kaputt ist, um Autounfälle, um Buchhaltung, um Bilanzen oder ähnliches, darum muss er sich halt alles nicht kümmern.
Mhm.
Das machen wir dann quasi wieder von der Beteiligung.
Cool, ja. So stärkt man sich ja gegenseitig auch so ein bisschen, hält sich den Rücken frei, ne?
Genau.
Ja.
Und dann, immer wenn wir natürlich kreative Ideen haben oder sowas, dann besprechen wir es halt im Plenum und dann fragt halt jeder mal, ja, wie findest du das, wie findest du das, wie findest du das?
Mhm.
Und so kommen dann halt auch mal wieder coole neue Sachen und coole neue Ideen raus. Und gerade im Metallbau haben wir in den letzten 3-4 Jahren echt viele tolle neue Produkte bekommen, sei es jetzt unsere Orangerie oder ein Kubus Wintergarten.
Mhm.
Oder jetzt hat er auch eine neue Tür gestaltet. Das sind halt wirklich dann tolle Produkte, die halt auf dem Markt hoffentlich sehr, sehr gut ankommen.
Mhm.
Und so hat man dann den Rücken frei, dass man sowas auch machen kann, wenn man sich nicht um irgendwelche Statistiken kümmern muss.
Klar.
Die dann die Müllentsorgung abverlangen oder sonst was. Und das kümmern wir uns dann dementsprechend alles von der Beteiligung.
Mhm. Ja, Orangerie war ja auch ein Thema, wo ihr beide relativ viel auch zusammengearbeitet habt, wenn es jetzt um die Kommunikation geht. Das war ja ein Punkt, wo wir unterstützt haben mit dem One-Pager, den wir erstellt haben und Co. Und aber ja auch Rock dein Netzwerk. Und das war jetzt ja, wenn ich mich täusche, am 6. März, also letzte Woche. Also die reden ja heute ein bisschen vor dann.
Mhm.
Genau, letzten Freitag. Du hast mal, glaube ich, irgendwann hast du mir erzählt, du bist aufgewacht und hast gedacht, geil, das ist die Idee, die möchte ich jetzt machen. Sind das Projekte, bevor wir drüber sprechen, die du einfach machen kannst oder musst du dich da auch abstimmen? Oder kannst du aber sagen, hey, ich lade die nächsten Mal einfach mal 800 Leute ein, mal gucken, wer kommt?
Nee, das ist ein bisschen anders war das dann doch. Wir haben seit sehr, sehr vielen Jahren, feiern wir eigentlich im Januar immer einen Neujahrsempfang.
Mhm.
So haben wir es jahrelang genannt und dann ist es letztes Jahr irgendwann mal, war tatsächlich Donnerstags abends und dann dachte ich so, oh, Neujahrsempfang, irgendwie ist das ja auch so ein bisschen negativ behaftet, ist eine langweilige Veranstaltung.
Mhm.
Man kennt es ja, wenn man so die ganzen öffentlichen Neujahrsempfänge macht. Es ist ja immer ein informativer Abend, wo es dann in der Regel eine lange Präsentation gibt oder eine lange Rede und dann trinkt man was, isst man was und dann geht man nach Hause.
Mhm.
Und dann dachte ich, ja, das ist eigentlich nicht unser Sinn und Zweck, was wir dahinter haben. Und dann habe ich mir Donnerstagabend tatsächlich Gedanken gemacht auf dem Sofa, so ist das alles entstanden. Hab das dann Freitagmorgen mit den anderen kurz besprochen, fanden das auch alle gut und so ist quasi Rock dein Netzwerk entstanden.
Mhm.
Dann haben wir gesagt, ja, letzten Endes wollen wir eine Plattform bieten, wo man halt sich ein Netzwerk aufbaut und die kommen halt alle aus der Bauindustrie, Bauwirtschaft, alle, die halt irgendwie was mit dem Bau zu tun haben, aber auch so diese umliegenden Gewerke dementsprechend. Und dann haben wir letztes Jahr das erste Mal diese Veranstaltung gemacht, da habe ich ja die Seite dementsprechend für programmiert, dass man auch das ein bisschen digitaler gestaltet, was so Anmeldungen, Absagen angeht, dass man aber auch so ein paar Informationen bekommt, dass das halt kein eine langweilige Veranstaltung werden soll, sondern soll halt ein spaßiger Abend für alle werden. Und ja, Freitag hat der Abend jetzt stattgefunden, war aus unserer Sicht ein voller Erfolg, dann 600 Gäste da, dementsprechend war Ausstellung und Halle ein bisschen gut gefüllt.
Ja.
Und auch dort machen wir es dann, es gibt nur eine ganz kurze Ansprache, gab es, dass, wie gesagt, man soll sich verbinden, man soll Gespräche führen, man soll keine Visitenkarten austauschen, sondern halt echte Verbindungen knüpfen. Und dafür sind halt alle da, die dementsprechend irgendwas mit dem Bau zu tun haben. Das fängt, klar, logischerweise Fensterbau sind wir da. Das ist natürlich prädestiniert dafür, dass wir der Klausrichter sind.
Ja, klar.
Sonst haben wir natürlich irrsinnig viele Bauunternehmer, private Bauträger, private Bauherren, die dann irgendwas gemacht haben. Wir haben die Klinkerindustrie da gehabt, wir haben Dachziegelindustrie teilweise da gehabt, Baustoffhändler, logischerweise auch unsere Hausbanken, weil die auch immer wieder ein bisschen mit damit zu tun haben, weil die Gebäude werden ja nun mal finanziert und die haben da auch mal wieder so ein bisschen Berührungspunkte mit. Und all diese Personen waren halt da und wir haben einen Abend geschaffen, wo man neue Leute kennenlernen konnte, aber die halt alle irgendwo so das gleiche Ziel verfolgen. Weil Netzwerk schadet immer nur demjenigen, der es hat.
Ja, absolut.
Und da haben wir uns halt vorgenommen, da wollen wir eine Plattform für schaffen, dass wir quasi eine Grundlage dafür bieten, dass alle aus diesem Gewerk quasi das nutzen können und dann diesen Abend halt entspannt feiern können und dabei auch ein, zwei Bier trinken können.
Klar.
Weil auch das ist so, die besten Geschichten sind nach wie vor beim Bier entstanden und nicht beim Kaffee. Und da haben wir dann quasi unsere Ausstellung eher so als ruhigeren Bereich gesehen, wo es dann Wein gab und ein bisschen Hintergrundmusik nur. Und in der Halle hat DJ Farmer dann ein bisschen lautere Musik gemacht und ein bisschen mehr Musik gemacht.
Ja, ja.
Und das war dann mehr so der Partybereich.
Mhm. Aber ist ja cool. Also man kann ja schon davon sprechen, dass es dann ein Erfolg war, wenn ihr es geschafft habt, quasi ein Event daraus zu machen oder das Event-Feeling daraus zu machen. Statt das, was du eben meintest mit dem gedrungenen, man hat da jetzt eine Veranstaltung und muss da auftauchen.
Ja, unser Neujahrsempfang war grundsätzlich nie so, dass wir das als gedrungen gemacht haben oder wir haben da nie eine ewig lange Präsentation gehalten oder sowas, das haben wir noch nie gemacht. Nur der Name ist halt ganz häufig damit in Verbindung gebracht worden oder wird ganz häufig damit in Verbindung gebracht.
Ja.
Und da wollten wir den Namen einfach mal ändern oder einen neuen Namen dafür haben.
Und fürs nächste Jahr, ich habe gesehen, 5.3. nächstes Jahr ist das Datum für die nächste Veranstaltung Rock dein Netzwerk. Wollt ihr noch mehr Personen oder sagst du, 600 war eine tolle Größe, das reicht erstmal als Eventgröße? Oder soll das die OMR 2027 werden mit 72.000 Menschen, die über ein ganzes Wochenende kommen mit 7 DJs?
Nee, 72.000 Menschen kriegen wir uns nicht rein. Wie gesagt, wir sind ja sehr, sehr regional tätig. Dementsprechend beschränkt sich unsere Einladungsliste auch auf unsere Region.
Ja.
Wir wollen gerne noch mehr Leute dazu gewinnen. Wir sind da sehr, sehr offen. Ich hatte letztes Jahr gesagt, ja, immer wollen wir mal die 1.000 knacken. Ich denke, das können wir auch noch bewerkstelligen bei uns im Gebäude, ohne großartig jetzt irgendwie was zu machen. Und wenn wir nächstes Jahr 700 oder 750 werden, bin ich super zufrieden, ist alles gut.
Ja.
Letztes Jahr waren 400, dieses Jahr 600. Das ist schon ein großer Unterschied gewesen. 200 Personen dann doch mehr, die man begrüßen muss und die dann dementsprechend irgendwie rein müssen. War von der Verwaltung doch ein bisschen mehr Aufwand, aber hat wie gesagt alles super gut funktioniert. Alle hatten Spaß, war ein toller Abend und alle sind gesund und munter wieder nach Hause gekommen. Das ist auch immer ganz wichtig, dass auch alles gut funktioniert mit der Rückkehr. Hatten sie eigentlich im Januar geplant, war dann kurzfristig ein bisschen, bisschen umgeplant.
Ja.
Aber es hat alles gut funktioniert und von daher, letzten Endes war es vielleicht sogar gut, dass wir es im Januar nicht gemacht haben, weil wir jetzt noch mehr Personen gewinnen konnten, die kommen. Und bei den Witterungsverhältnissen wären einfach viele nicht gekommen. Und es wäre auch viel zu gefährlich geworden zum Schluss.
Ja. Ja.
Wir saßen alle morgens ganz gespannt bei Antje im Büro, haben gesagt, ja, Wetterbericht sagt 39, hört es auf zu schneien.
Ja.
Dann sind unsere Winterdienste im Einsatz. Ich glaube, bis abends haben die das alles geräumt. Und um 11 Uhr hat es immer noch nicht aufgehört zu schneien. Dann haben wir um 12 gesagt, so.
Notbremse. Ja.
Das hat überhaupt keinen Sinn. Das schneit immer mehr und es wird immer doller. Dann müssen wir jetzt einmal die Notbremse da reinschmeißen.
Klar. Ja, klar.
Das ist eine höhere Gewalt gewesen.
Ja, ich meine, das war jetzt zum Glück auch bei euch im Gebäude. Es war jetzt nicht irgendwo eine Veranstaltungslocation, die ihr gebucht habt, die sagen, ja, Erstattung gibt's nicht, ne? Habt ja schon alles angezahlt, es wurde ja schon gebucht und ihr konntet sehr sicher hoffentlich ein bisschen weniger Kosten erstmal verursachen und das dann wiederum rauslassen jetzt, wenn es wo es dann lief, ne?
Da haben wir eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit mit einem Emder Unternehmen, mit Jürgen Hase, der hat das alles sehr freundschaftlich und kollegial mitgeregelt.
Ja. Mhm.
Klar hatten wir aber alles aufgebaut. Es stand halt alles. Maschinen waren abgebaut, ja, Halle war leer geräumt, Jürgen hatte Tische, Stühle, alles hingestellt, Bar stand, Getränke waren schon da. Also jeder ist ja davon ausgegangen, dass das 5 Minuten später losgeht.
Ja.
Und dementsprechend ist da schon ein bisschen Arbeit reingeflossen, aber es war alles überschaubar. Also haben wir, wie gesagt, sehr, sehr freundschaftlich geregeln können und konnten es dann dementsprechend im März einmal nachholen.
Cool. Du hast ja gerade, bevor wir über Rock dein Netzwerk gesprochen haben, hast du von der Orangerie gesprochen. Ist ja ein neues Produkt, wo du gesagt hast, dass es jetzt quasi etwas ist, was ihr jetzt, glaube ich, auch ungefähr seit einem Dreivierteljahr ungefähr, vielleicht auch ein Jahr am Markt habt. Wie war jetzt bisher so die Entwicklung? Und wie passiert eigentlich so ein neues Produkt? Geht ihr einfach raus und sagt, hey, das haben wir woanders gesehen, in einem anderen Land, wo auch immer, fanden wir total cool? Oder ist es etwas, wo wir sagen, wir wollen was komplett Neues entwickeln, was irgendwie ein Haus noch weiter aufwerten und verschönern kann? Wie kam es dazu?
Das ist letztendlich ein bisschen auf Kundenwunsch entstanden, weil wir einen Kunden hatten, der ein Einfamilienhaus gebaut hat und hat sich sowas gewünscht. Und dann haben wir gesagt, ja, Gewächshäuser gibt es ja schon relativ viele, dann müssen wir das in einem anderen Stil machen oder in einem anderen Format. Ich meine, letztendlich ist es nichts Neues, was wir da gebaut haben. Sowas gibt es schon, oder wir es halt aus unseren eigenen Profilen wieder gemacht haben. Wir haben das im September ja auf den Markt gebracht, beziehungsweise bei unserem Wintergartenschautag ist das erste Mal so richtig gehabt. Haben dann jetzt bei unseren großen Schautagen natürlich mehr Leuten das zeigen können. Das dauert ja immer ein bisschen, bis sich sowas im Markt herumspricht. Haben jetzt die ersten Anlagen auch tatsächlich aufgebaut.
Stark.
Ist ein sehr, sehr schönes Produkt.
Ja
totschick, kann man super gut sich drin aufhalten. Klar lebt das davon, wenn es jetzt ja nur im Winter.
Ja.
Der Sommer kommt jetzt ja erst. Ja. Davon lebt das natürlich, weil das ist, ja, später dann entwickelt sich auch der Geruch und sowas, wenn man da Orangen drin hat. Das ist halt auch wirklich ein, oder Zitronen, das ist auch ein bisschen gut riecht,
ja, und
man da ganz entspannt drin sitzen kann.
Ja.
Und davon lebt das dann später. Und das hat aber, ja, das, wie gesagt, das ist jetzt ein Produkt, was Ingo dann dementsprechend gestaltet hat. Haben dann ganz kurzerhand gesagt, dass wir es in Westerstede, wo wir vorher ein La Maxa-Dach stehen hatten, haben wir es dementsprechend einmal abgebaut und haben dann dort die Plattform geschaffen. Haben dann die Orangerie, dass man die auch den Kunden einmal in echt Größe zeigen kann, dass man auch selber mal durchläuft, dass man das einmal alles erleben kann, weil ein Kunde muss sowas anfassen, wenn man es auch dementsprechend kauft.
Klar.
Haben wir es in Westerstede aufgebaut. Aber im Prototyp hast du immer noch so ein, zwei, drei Ecken, die man dann in der Serie, sagt man so schön, nicht mehr so macht, dass man es ein bisschen umgestaltet. Und das Produkt ist wirklich sehr, sehr schön geworden, sehr, sehr hochwertig, wirklich ein Top-Produkt.
Auf den Visualisierungen, die ihr auch untereinander ausgetauscht hattet und die auch öffentlich einsehbar sind, sage ich mal, auf der Website dazu, habe ich auch gedacht, das Ding ist ja unendlich hoch, oder? Also was ist denn das für eine Deckenhöhe? Das sieht ja aus wie 6 Meter gefühlt. Also es sah beeindruckend groß aus, definitiv.
Also das ist ja das Schöne bei uns, wir leben ja nach dem Motto Gestalten mit Klassenprofil, wir bauen das immer so, wie der Kunde es haben möchte. Wir können die Dachneigung natürlich auch geringer machen, dass du vom Dach runter gehst, aber letzten Endes lebt die Orangerie davon, dass du halt ein spitzes Dach hast und dementsprechend eine sehr, sehr steile Dachneigung. Jetzt aktuell hat die ungefähr eine Höhe von 5 Metern, die wir jetzt in Westerstede aufgebaut haben. Also dementsprechend ist es ein sehr, sehr hohes Produkt, aber es ist natürlich ganz individuell planbar. Das können wir so bauen, wie der Kunde es haben möchte und da sind wir wirklich gestalten mit Klassenprofil. Also das können wir dann halt so bauen, wie du es im Garten haben möchtest.
Okay, aber die Grundfläche kann ich auch selber noch bestimmen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe ein neues Grundstück gekauft, 700 Quadratmeter, ich habe aber nur vielleicht 50 Quadratmeter Platz, wo irgendwie die Grundfläche stehen kann. Ich kann jetzt vielleicht keine 6 Meter Deckenhöhe, sagt ihr, ja klar, kein Thema. Wir können das so ausbauen, wie du das brauchst. Oder sagst du, es muss eine gewisse Mindestgröße sein, um überhaupt irgendwie sinnvoll zu sein?
Also wenn du 50 Quadratmeter Orangerie hast, das ist ein riesen Trümmer. Ich glaube, dann kommst du immer an die baubare Grenze schon.
Okay.
Also 50 das ist ja 5 mal 10 Meter.
Jetzt war so die Luft gegriffen. Stimmt, das ist 5 mal 10 Meter. Ja.
5 mal 10 Meter, das ist schon sehr, sehr groß. Das,
nur 50 Quadratmeter.
Ja, nur. Also ich glaube, das ist eher unrealistisch, dass wir das in 5 mal 10 Metern
bauen. Dann 5 mal 5, 25 Quadratmeter.
Das ist tatsächlich so der Standard. Ja. Die meisten sind so zwischen 4 bis 5 Meter dementsprechend pro Seite.
Ja.
Das können wir alles individuell immer bauen.
Mhm.
Wenn du dann diese ganz großen, bei 5 mal 10 Metern, irgendwann kommst du dann halt an die baubaren Grenzen, dann musst du halt ein Stahlskelett da reinbauen, was die Last letztendlich aufnimmt. Aber das würden wir alles individuell bauen können,
Ja. Hast du selber auch eine?
Nein.
Noch nicht?
Nein.
Kommt noch?
Nein.
Okay.
Aktuell nicht. Nichts geplant.
Okay, ja. Aber du hast sicher irgendwelche Traber-Produkte bei dir zu Hause verbaut, oder? Gehe ich mal von aus?
Ja.
Also es muss ja so sein, weil alles andere wäre ja kompletter Quatsch.
Ich habe relativ wenig Wände, ich habe sehr, sehr viele Fenster, ja.
Ja, gestalten mit Profil und Glas auch noch, ne?
Also wenn man unser Haus von vorne sieht, wir haben nur Glas, wir haben nicht eine einzige Wand zur Straße hin, also wir haben tatsächlich 100% Glas.
Cool. Ja.
Was mich noch interessieren würde, weil wir sind ja eine Digitalagentur und wir arbeiten mit KI etc., das wäre noch eine Frage, da würde ich nicht hier sitzen, wenn ich die nicht stellen würde. Inwiefern siehst du die Digitalisierung oder auch dieses KI-Thema bei euch im Unternehmen als Möglichkeit, Chance oder inwiefern wird die schon verwendet? Oder?
Ich glaube, das Thema ist allgegenwärtig. Da wird, also jeder, der sich dagegen sträubt, ja, man sagt ja immer, wenn man nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Also wir haben es im Unternehmen eingeführt, gerade was so das Thema, ja, wenn du einen Kunden berätst, wenn du auch mal eine Visualisierung haben möchtest, das wirklich ganz schnell einfach nur funktionieren muss, wo wir jetzt nicht Ewigkeiten dran rumzeichnen wollen, sondern einfach nur, sag mal, dem Kunden mal zeigen, wie sieht das Fenster eigentlich aus in Schwarz, in Tannengrün, Moosgrün. Mhm. Das funktioniert ja super gut.
Ja.
Das ist einfach so. Und dafür nutzen wir schon relativ intensiv. Der eine Vertriebsmitarbeiter mehr, der andere Vertriebsmitarbeiter weniger. Und klar, alles, was so grafische Gestaltung ist, ist das halt wirklich ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, was man halt nutzen sollte. Mhm.
Gibt es da auch Potenzial in der handwerklichen Produktion?
Für so Planung oder für so, keine Ahnung, Planungsoptimierung oder dass man weiß, wann brauche ich wieder neue Teile, weil folgendermaßen, oder ist das bei euch gar nicht?
Das ist letztendlich schon alles durchdigitalisiert. Mhm. Da gibt es ja relativ starke Muster, da ist die Montage letzten Endes der vorantreibende Effekt, wie das dann dementsprechend produziert wird. Sicherlich wird es dort auch irgendwelche Tools geben, wo man dann über KI spricht, wobei letzten Endes ist eine künstliche Intelligenz auch nur ein Algorithmus, der irgendwas berechnet.
Ja.
Deshalb ist immer die Frage, wann ist irgendwas eine künstliche Intelligenz und wann ist das eine normale Optimierung.
Ja.
Gerade was so ja, Zuschnittsoptimierung und sowas, das gibt es ja schon seit Jahren. Mhm. Ist das jetzt eine künstliche Intelligenz oder nicht? Da können wir jetzt drüber streiten. Ich glaube, dass das Handwerk, das wird immer da bleiben. Da wird das nicht, also kann ich mir zumindest jetzt nicht vorstellen, man sagt ja, man sagt niemals nie, aber ich glaube, das Handwerk, das wird so schnell nicht ersetzt werden können, weil das dann doch zu präzise und zu feinfühlig ist. Und gerade merken wir ja bei uns, wenn wir Fenster bauen oder auch Wintergärten oder Überdachungen, da gibt es so viele Kleinigkeiten und so viele kleine Ecken. Das muss man ja irgendwie erstmal einer KI beibringen. Ich glaube, dass da der Mensch einfach unerlässlich ist.
Ja, absolut. Ja.
Aber alles, was so in der Verwaltung ist, ist das halt ein großes Hilfsmittel. Ein sehr, sehr großes Hilfsmittel. Kann man auch über Buchhaltung und sowas eigentlich irgendwann nachdenken, dass es das mal automatischer gebucht wird. Ja.
Vielleicht auch in der Beratung, dass man sich vielleicht als potenzieller Kunde schon mal vorinformieren kann, dass er qualifizierter bei euch im Sales reinkommt. Das sind ja auch alles so Prozesse, die ja teilweise schon auch aktiv genutzt werden.
Genau, das ist das, was wir halt auch merken. Die Kunden informieren sich da sehr, sehr viel drüber. Da kommen natürlich aber auch relativ viele Falschinformationen dann raus, weil es dann immer auf einem sehr, sehr globalen Markt gesehen wird.
Ja.
Und wir leben ja hier oben mal in Ostfriesland. Wir haben in der Regel sehr, sehr viel Wasser und sehr, sehr viel Wind.
Mhm.
Das ist einfach unsere geografische Gegebenheit, die wir hier oben haben.
Ja.
Und dann ist halt nicht immer alles baubar, was, sag mal, ChatGPT dir jetzt vorschlägt.
Ja.
Da muss man, irgendwo muss man das Wasser halt in Ostfriesland entwässern und dann ist halt ganz klassisch Beispiel, diese bodentiefen Sachen sind halt immer ein bisschen komplizierter, wenn das dann durch eine KI gibt und die visualisieren dir dann so ein Haus und da steht dann irgendwo, sag mal, auf Mallorca am Strand oder sowas, da gibt es diese Probleme nicht unbedingt.
Ja,
und da haben wir da ein bisschen andere Gegebenheiten. Aber zur Vorinformation ist das sehr, sehr gut. Und ich glaube, das nutzen auch sehr, sehr viele Kunden schon.
Glaubst du, dass so grundsätzlich dieses Visualisierungsthema, dass ihr, sag ich mal, vielleicht in 5 Jahren den, weiß gar nicht, wie man sie nennt, diese Visualisierungsbüros, die es da gibt, die auch teilweise mit Architekten zusammenarbeiten und so weiter, dass ihr die überhaupt noch braucht? Oder glaubt ihr, könnt dann quasi, sag ich mal, in 3, in 5 Jahren, wie auch immer, das komplett selber machen und braucht eigentlich diesen externen Partner dafür gar nicht mehr?
Die Visualisierung machen wir tatsächlich bei uns in-house. Also wenn wir jetzt einen Wintergarten haben, das zeichnen wir alles selber. Dann haben wir eigene Programme, wo wir es dann vernünftig gestalten und vernünftig dementsprechend visualisieren, dass der Kunde sich das auch vorstellen kann.
Mhm.
Wenn man jetzt natürlich ein großes Bauvorhaben hat, das machen Architekturbüros, die werden andere Softwareprogramme dahinter haben.
Klar.
Das kann ich nicht beantworten. Das wüsste ich nicht, wie weit da eine KI eine Rolle spielt. Bei uns selber ist es immer wieder so, wir nehmen natürlich unsere eigenen Profile. Das muss ja auch alles dann genau passen.
Ja.
Und dann müsstest du schon irgendwie einer KI beibringen, was wir, sagen wir jetzt, für Pfosten, was wir für Riegel haben, damit die dann auch genauso aussehen, wie unsere Rinderanbindung ist. Weil das Schlechteste, was du machen kannst, ist eine Visualisierung rausgeben, wo du irgendwie was gezeichnet hast, was du dann aber gar nicht liefern kannst.
Auf jeden Fall. Ja, das Erwartungsmanagement so ein bisschen, ne? Dem Kunden gegenüber auch zu sagen, das geht und das wäre halt nicht möglich.
Genau.
Ja.
Und dann ist es ein klassisches Beispiel, wenn wir jetzt bei ChatGPT fragt, gestaltet mir einen Wintergarten, mache eine Markise oben drauf. Also die Halterung, die da einzeichnen, die wird es wahrscheinlich nicht geben. Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Und so wird es dann in der Realität auch nicht aussehen. Und das muss dann schon ein bisschen, das muss echt aussehen. Und es muss einmal so aussehen, wie es dann auch später gebaut werden kann oder gebaut wird.
Ja.
Und das ist halt sehr, sehr wichtig.
Gibt es bei euch gerade irgendwie irgendwas, wo du auf dem Nähkästchen plaudern kannst, wo du sagst irgendwie, hey, wir, keine Ahnung, vergrößern uns gerade, wir ziehen gerade in andere Einzugsgebiete, weil wir noch größer werden wollen, weil wir an die, was auch immer, nächste Leistungsgrenze gehen wollen. Gibt es irgendwelche Bestrebungen, über die du reden darfst?
Also grundsätzlich dürfen wir über alles reden. Das ist gut, die Freiheit, die wir haben in Deutschland. Als wir nach Westerstede gezogen sind, haben wir halt gesagt, dass wir in den Ammerländer Markt reingehen oder auch in den Oldenburger Markt ein bisschen. Das dauert halt alles seine Zeit, bis man da sein Saalfest unterwegs ist.
Klar.
Den Plan verfolgen wir nach wie vor weiter. Und ich glaube, dass sich der Markt Fensterbau relativ stark gewandelt hat. Der Neubau geht tatsächlich immer ein bisschen weiter zurück. Renovierung ist sehr, sehr stark. Dahingehend passt man sich natürlich auch an, dass man halt sich auch auf die Marktgepflogenheiten anpasst und dementsprechend sich auch so gestaltet, dass man das abdecken kann. Und das ist so der Plan aktuell. Also da gibt es noch relativ viel. Und hier oben in unserer Region wird noch sehr, sehr viel, also wenn noch gebaut wird, dann wird bei uns tatsächlich noch viel gebaut. Gerade das ganze Küstengebiet und sowas natürlich sehr, sehr stark, haben hier nicht viel Zuzug und daher ist das alles sehr, sehr positiv. Zumindest sehen wir das so. Ich glaube, dass wir dort in den nächsten Jahren noch ein paar Fenster verkaufen können.
Wenn du jetzt sagst, Sanierung ist gerade ein Ding, was bei euch natürlich ein extrem spannender Markt ist, wo ja Leute einfach ihre Fenster sanieren wollen, Wintergärten dazu bauen wollen, wie auch immer. Könntest du dir auch vorstellen, keine Ahnung, in Sachsen, wo ja, sage ich mal, Neubau vielleicht eher schwierig ist, aber gleichzeitig Sanierung hoch sein könnte, dass es einen Traber auch in einem anderen Bundesland gibt? Oder sagt ihr, wir bleiben hier oben, wir sind norddeutsche Küstenkinder und das soll auch genauso bleiben?
Da muss ich für mich persönlich ehrlich gesagt sprechen. Ich bin total so die Wiesmorer Kartoffel. Ich gehe auch niemals aus Wiesmar raus. Ich bin total verwurzelt da. Ja. Ich könnte mir niemals vorstellen, auch in einer Stadt zu leben. Also jeder kann ja machen, was er will, aber für mich wäre das halt gar nichts. Und ich muss irgendwas Regionales haben. Ich hätte da keine Ambition zu, dass wir jetzt irgendwie nach Sachsen gehen oder nach Baden-Württemberg oder sonst irgendwas. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir so weit weggehen.
Man kennt dich ja bestimmt in Wiesmoor und drumherum. Kannst du rausgehen, ohne dass irgendwie jemand dich auf Trabe anspricht? Also kannst du, sag ich mal, gut, du bist jetzt nicht Bürgermeister, ne? Aber kannst du in eine Kneipe gehen, ohne dass jemand sagt, ja, ach Mensch, da ist ja Michael, der schmeißt jetzt eine Runde, weil ist ja Trabe. Also gibt es solche Momente auch oder ist das eher losgelöst?
Das ist ja eher was Schönes, finde ich. Also wenn jetzt mal in Wiesmoor jetzt, da sind wir ja nun mal sehr, sehr stark verwurzelt. Ja. Wenn du da abends einmal essen gehst oder sowas, du kennst halt immer jemanden. Ich finde es sehr, sehr gut. Mich stört das überhaupt nicht.
Okay.
Finde es total schön, weil du kommst auch immer mit Leuten ins Gespräch. Das ist ja das, was das irgendwo auch als Beruf noch mit sich bringt. Und das ist das, was das irgendwo auch schön macht. Weil du gehst irgendwo hin und wenn du mal alleine unterwegs bist, setzt dich halt irgendwo dazu. Das passt dann halt immer. Das ist total entspannt und total gut. Also ich habe noch nichts Negatives deswegen widerfahren. Also mal, was du sagst, das, ja, das Schmeißen eine Runde, das habe ich auch noch nie erfahren. So ticken die Menschen dann doch nicht.
Ja.
Also das ist alles ganz, ganz harmonisch und ich finde es eher positiv, aber klar, in der Regel, wenn man irgendwie einkaufen geht oder sowas, irgendjemand, den man kennt, trifft man immer, ja. Das ist so.
Gut, das bleibt in Wiesmoor wahrscheinlich auch ohne deine Position wahrscheinlich nicht aus, ne?
Dafür sind wir halt ein Dorf.
Ja.
Und man kennt relativ viele in dem Dorf und man grüßt sich dementsprechend auch.
Ja, aber das ist ja auch eine schöne Sache.
Und man hält halt auch einen kurzen Smalltalk. Und für mich selber wäre halt so dieses Stadtleben, dieses Anonyme, das wäre halt für mich auch nicht. Nicht ehrlich, das ist, man ist dann ja auch mal irgendwie ein Wochenende mal in Hamburg im Jahr oder sowas, das macht man ja, aber da ist das ja alles total anonym und total befremdlich und das ist so das, was ich halt nicht so gerne mag. Ich bin dann eher so derjenige, wenn man ums Ottermeer spazieren geht und jeder, der entgegenkommt, den sagt man dann einfach Moin. Klar. Und dann ist das gut.
Ja.
Da fühlt man sich dann wohl, egal ob man den kennt oder nicht. Und das finde ich ja halt wahnsinnig schön und deswegen total Wiesmoor verbunden.
Das, was du gerade ansprichst, war genau das, was ich hatte, als ich nach Eppen gekommen bin. Ich wohne oder ursprünglich in Oggenschott, Marienhafen, die Ecke aufgewachsen. Gut, ist eine halbe Stunde von hier, aber da sagt man jedem Moin. Da kennt man jeden. Das ist ein 6000-Seelen-Dorf, wo man einfach jeden kennt und mit jedem irgendwie quatschen kann. Bin nach Emden gezogen und ich habe die ersten bestimmt 6 Monate trotzdem jedem Moin gesagt in Emden, obwohl das ja nur eine Kleinstadt ist. Und es kam nichts zurück. Und dem habe ich gesagt, gut, dann lass es halt einfach bleiben. So, dann ist es halt einfach so. Ja. Fand ich aber nie geil. Also muss ich sagen, wenn ich durch Emden laufe und ich, klar, wenn man jemanden kennt, sagt man natürlich trotzdem Hallo. Aber wenn ich irgendwie auch um was Entspannteres rumspaziere, sage ich trotzdem halt, ich mache das einfach ganz konsequent. Ob die antworten oder nicht, ist mir erstmal scheißegal. Aber ich finde diese Gewohnheit, sage ich mal, lege ich nicht ab. Ich fände es schade.
Ich finde es auch total schön. Also wirklich, ich mag es super, super gerne. Ich finde auch so ein Moin, das ist ja relativ kurz und schnell ausgesprochen. Ja. Also da bricht sich keiner in der Zacke aus der Krone mit. Ja. Ich finde es einfach schön. Das haben wir in Wiesmoor noch. Und klar, Wiesmoor wächst ja auch relativ stark und relativ schnell. Irgendwann werden wir auch mal eine kleinere Stadt werden. Mit so einer Stadt sind wir ja offiziell schon. Aber ich finde einfach, das ist ein wahnsinnig tolles Miteinanderleben. Und das ist halt das Schöne daran. Und da grüßt man sich halt. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön, wenn du dann einkaufen gehst in die Kassiererin, weil die ist ja auch schon seit Jahren da und du gehst seit Jahren immer bei Edeka einkaufen und dementsprechend kennt man sich halt und dann quatscht man halt so ganz kurz miteinander. Und das ist das, was einfach schön macht. Und deswegen könnte ich mir halt so ein Stadtleben nicht vorstellen.
Ja, die Wiesmoorer Kartoffel. Ich finde, das ist schon mal auf jeden Fall ein Highlight wert. Finde ich gut. Also ich finde es cool, dass jemand, also dass du das in dem Fall einfach auch sagst, hey, das bin ich und das ist genau das, was ich möchte. Schließt sich der Kreis auf jeden Fall auch wieder zu der eingangs gestellten Frage, was ist deine Passion? Du sagst, das ist im Endeffekt das, was du gerade tust in dem Lebensbereich, den du gerne magst, wo du dich gerne auffällst. Also ich glaube, das sind doch eigentlich ganz gute Voraussetzungen, oder?
Denke ich auch.
Schön. Ja, also, sehr gut.
Wie gesagt, super zufrieden wird.
Mhm. David, du bist Timekeeper.
Ich wollte gerade sagen, das sind doch wunderschöne Abschlussworte.
Absolut, ja.
Um Michael als Person einmal nochmal zusammenzufassen.
Ja.
Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es ungeplant gewesen ist für dich.
Sehr viel, war top.
Richtig schön. Michael, wir werden sicherlich nochmal von dir hören und vielleicht nochmal über Traber ein bisschen was erzählen in anderen Folgen, weil wir noch ganz viel vorhaben dieses Jahr. Also von daher schön, dass du dabei gewesen bist und ja, auf alles, was kommt.